Wir dürfen wieder gemeinsam ins Wort gehen und wir sind im Matthäus-Evangelium wieder zurück. Und wir machen weiter im Kapitel 9, Abvers 35. Wer von euch kennt noch diese Action-Serie aus den 80er Jahren, das A-Team? Kennt das noch irgendwer? Das ist jetzt eine Altersoffenbarung, gell, für die, die das noch kennen. Das war so eine Serie, die ich ja ab und zu mal ganz gern geguckt habe. Ging so um vier Helden. Die vier Helden waren so Armee-Veteranen, die auf einer Mission waren, um Menschen in verschiedenen Notlagen zu helfen. Wurden dabei oft selber verfolgt von der Militärpolizei. Und das waren so ziemlich unterschiedliche Charaktere. Einer von denen war so ein bisschen durchgeknallt. Die sind sich gegenseitig immer so ziemlich auf die Nerven gegangen. Aber trotzdem waren sie so ein schlagkräftiges Team. Und am Ende ging es immer gut aus. Ich mag solche Serien. Und heute wird uns Jesus sein A-Team vorstellen. Die Aposteln, wie der Name schon sagt. Apostel bedeutet so viel wie die Gesandten oder die Ausgesandten. Und das wird Jesus heute tun. Er wird sie aussenden. Und die waren auch so eine wilde Truppe, so eine Zusammenstellung von eigentlich sehr dysfunktionalen Typen, die auch nicht wirklich so gut zusammengepasst haben, mit einigen Defiziten, sehr unterschiedlich von ihren Hintergründen und ihrer Persönlichkeit her, waren nicht besonders harmonisch, haben viel gestritten, so wie wir. Aber trotzdem hat Jesus sie gebraucht, um diese Welt für ihn zu erreichen und sein Reich zu begründen. Epheser 2 sagt uns, wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel. Und in der Offenbarung Kapitel 21 sehen wir das neue Jerusalem und die Stadtmauer des neuen Jerusalems 12 Grundsteine hat. Und auf diesen Grundsteinen sind geschrieben die Namen der 12 Apostel. Es ist erstaunlich, was Gott durch diese paar Männer vollbracht hat. Und für mich sehr beruhigend ist, es waren keine Superhelden, das waren ganz normale Menschen, so wie du und ich. Und so hoffe ich, dass es uns ermutigen wird, heute Morgen diese Männer anzusehen, dass wir uns auch so Gott zur Verfügung stellen, wie sie sich zur Verfügung gestellt haben und dass Gott auch uns gebrauchen kann und gebrauchen will. Im Vers 35, Kapitel 9, sehen wir nochmal so eine Zusammenfassung von Jesu Wirken. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Predigte das Evangelium des Reiches. Gott ist ein König, er ist der Herr über alles, er ist der Eigentümer von allem, was existiert, und er ist in Jesus Mensch geworden und er lädt die Menschen ein, unter seine Herrschaft zu kommen, Teil seines Reiches zu werden, in Beziehung mit dem Schöpfer zu kommen. Und diese Werke, die Jesus getan hat, die messianischen Werke, die im Alten Testament prophezeit waren über den kommenden Retter. Und wir haben uns ein paar Beispiele vor Weihnachten angesehen dafür. Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Das heißt, jede Art von Krankheit, jede Art von Gebrechen heißt nicht unbedingt, dass alle geheilt wurden. Wir wissen, es war nicht so, dass Jesus immer alle geheilt hat. Im Teich von Bethesda lagen viele Kranke und Jesus hat einen konkret herausgegriffen, vielleicht der am meisten behindert war. Wir haben schon letzter Zeit öfter drüber gesprochen. Die Wunder Jesu, die Heilungen, die waren Zeichen, um seine Identität zu bezeugen, dass er der verheißene Retter ist, der verheißene Messias. Das waren jetzt nicht nur Werke der Barmherzigkeit, das waren sie auch. Aber es ging nicht nur darum, dass hier ein einzelner Mensch geheilt wurde, sondern Jesus ist gekommen, um alle heil zu machen. Und diese Zeichen haben dazu gedient, dass alle ihn erkennen als den Messias und zu ihm kommen und heil werden. Und ganz besonders deutlich sehen wir diese Zeichenhaftigkeit seiner Wunder im Johannesevangelium. Johannes baut sein Evangelium so auf, also zumindest teilweise, um diese Ich-Bin-Aussagen von Jesus. Und dann werden diese Aussagen illustriert, jeweils mit einem Wunder. Also ich bin das Licht der Welt und Jesus gibt einem Blindgeborenen das Augenlicht. Ich bin das Brot des Lebens und er hat 5000 Männer mit ihren Frauen und Kindern gespeist durch ein Brotvermehrungswunder. Ich bin die Auferstehung und das Leben und er hat Lazarus von den Toten auferweckt als Bestätigung. Und Jesus zog durch die Städte und Dörfer Galiläas und ich mag das, dass er nicht nur in die Städte gegangen ist, sondern auch in die kleinen Dörfer und er lehrte und er predigte und er heilte. Predigen ist die gute Nachricht zu verkündigen, also mehr Evangelisation. Lehren ist Bibel auslegen, das Alte Testament damals für die Zuhörer Jesu, die Gläubigen zu unterweisen in Gottes Wort, in Gottes Willen und wie sie ihn tun können, wie sie ihn ausleben können. Und beides ist auch unser Auftrag. Im Missionsbefehl Markus 16 heißt es, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Spricht von allen Menschen hier. Also geht hin, das Evangelium zu bringen ist eine Bringschuld. Wir müssen zu den Menschen gehen, dorthin, wo sie sind. Auf der Arbeit, im Sportclub, im Knast, im Internet, in ihre Wohnungen oder wir laden sie in unsere Wohnungen ein, auf die Straße. Wir können nicht erwarten, dass Menschen zu uns kommen im Gottesdienst und nachfragen, wie kann ich Jesus kennenlernen. Das ist eine Bringschuld. In Matthäus 28 hat Jesus so gesagt, geh nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, zu Lehrlingen, zu Nachfolgern. Und wenn sie sich bekehrt haben, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, öffentliche Bekenntnis, und dann lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Praktischer Gehorsam. Predigt, Evangelisation findet vor allem draußen statt, aber wenn wir uns als Gemeinde, als Leib Christi versammeln, dann ist vor allem Lehre dran, die Zurüstung der Heiligen. Und ich versuche an dieser Stelle hier regelmäßig auch das Evangelium hoffentlich deutlich rüberzubringen. Aber vor allem ist es unser Gottesdienst als Gläubige. Keine Evangelisationsveranstaltung in erster Linie, sondern eine Lehrveranstaltung, eine Zurüstungsveranstaltung. Und das ist biblisch so und das ist gut so. Wenn die Gläubigen in der Gemeinde immer wieder nur angepredigt werden, dann können sie geistlich nicht wachsen. Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und ihr könnt euch vorstellen, als Folge dessen kamen viele Menschen, um Jesus zu sehen oder Jesus zu hören. Und das war so eine gemischte Volksmenge. Es waren einige, die waren wirklich ehrlich auf der Suche und dann gab es viele, die waren einfach so eher wundergeile, sensationslustige, schaulustige. In Vers 36 sehen wir sein Herz für die Menschen. Die Barmherzigkeit, die Liebe, die er für sie gehabt hat. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Neue evangelistische Übersetzung übersetzt es so, es ergriff ihn tiefes Mitgefühl, als er diese Menschen sah. Jesu Herz war bewegt, er liebt die Menschen, er ist besorgt um sie. Einer meiner Lieblingsverse ist 1. Petrus 5, Vers 17, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Das ist sein Herz für dich und für mich. Und so Jesu Herz ist nicht gleichgültig, wenn er Menschen sieht, so wie ich das oft sein kann. Sondern er ist voll Mitgefühl, voll Liebe für jeden Menschen. Und er sah diese verlorene Menschenmenge und sein Herz war bewegt. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Erinnert uns an Hesekiel 34. Haben wir vor nicht allzu langer Zeit durchgemacht, dienstags noch. Auch andere alttestamentliche Stellen. Aber wo Gottes Volk beschrieben wird als Schafe ohne Hirten, Volk ohne gute, gottesfürchtige Leiter. Und die Leiterschaft Israels zur Zeit Jesu, die waren korrupt und geistlich tot. Und Schafe ohne Hirten, Schafe auf sich allein gestellt, das ist nicht gut. Solchen Schafen geht's nicht gut. Schafe sind eher hilflos, orientierungslos, finden gute Weide, Wasser nicht unbedingt alleine von selbst, sind auch relativ schutzlose Tiere, die haben jetzt nicht viel, womit sie sich verteidigen können. Ich glaube, keiner von uns hat je gesagt, oh nein, da kommt das Schaf, lasst uns schnell laufen. Nee, im Gegenteil, Schafe sind eher leicht verstört, sind leicht ängstlich. Ich habe gelesen, sind eher dünnhäutige Tiere, empfindlich, die erkälten sich leicht, werden leicht von Parasiten befallen. Also Schafe brauchen einen Hirten. Einen, der für sie sorgt, der sie führt, der sie beschützt, der ihnen Sicherheit und Ruhe gibt. Und ihr könnt als Hausaufgabe gern mal den Psalm 23 durchlesen, den ihr alle kennt. Aber Schafe ohne Hirten, die sind erschöpft, die sind verschmachtet, die sind krank. Genauso wie Menschen ohne Gott, die ziellos durchs Leben laufen, immer auf der Suche nach mehr, so ruhelos, rastlos, heimatlos, nicht heil, verloren. Und weil es schlecht auszuhalten ist, stürzen sich Menschen in Hyperaktivität, entweder Beschäftigung, Unterhaltung, Ablenkung, so Workaholics, Materialisten oder verbringen das halbe Leben vorm Fernsehen und vorm Videospiel oder rauchen, saufen, nehmen Drogen, flüchten in Pornografie oder Glücksspiel, missbrauchen ihre Körper, die Körper von anderen, sind lustgetriebene, Verlorene. Was ist dein Herz für diese Menschen? Ist dein Herz bewegt mit Mitgefühl, mit Barmherzigkeit? Hast du ein Herz für die Verlorenen? Oder bist du so ein Christ, der nur sagt, ja, oh Mann, diese Welt, die ist so krank. Und der so und so, der ist so eine Drecksau, der hat schon wieder eine neue Freundin und er lügt und er betrügt und macht Schulden und will immer nur mehr, immer unzufrieden, sauft. Ja, was soll er denn sonst tun? Er hat ein Loch in seinem Herzen, ein Riesenloch in Form von Gott. Und er versucht, dieses Loch irgendwie zu füllen mit den falschen Dingern, mit Ersatzbefriedigungen, die nicht halten, was sie versprechen. Also wie wär's, wenn du statt, dass du dich empörst, für sie betest und ihnen die gute Nachricht von Jesus bringst? Jesu Herz war bewegt. Und dann spricht er zu seinen Jüngern im Vers 37, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter, aber sind wenige. Jesus braucht nicht selbstgerechte Empörte, er braucht Erntehelfer. Die Ernte ist groß, sagt Jesus. Und da haben auch viele Christen eine völlig andere Wahrnehmung, oder? Realitätsfremd eigentlich. Viele schwimmen so in ihrem eigenen Saft und pflegen kaum noch Kontakte mit Nichtchristen. Und manche würden sich lieber gern hinter hohen Klostermauern zurückziehen und einigeln, so wir, der heilige Club für uns, einigeln vor dieser bösen Welt da draußen. Und viele sind so passiv, waren noch nie mit draußen auf der Straße evangelisieren und denken so, ach, wir werden eh nur abgelehnt und die Leute, die wollen eh nichts wissen von Jesus, aber das stimmt überhaupt nicht. Wenn ihr mal mitgeht, merkt ihr, dass es anders ist. Viele Menschen sind sich ihrer Verlorenheit bewusst und viele sind auf der Suche nach mehr im Leben, nach dem Sinn des Lebens. Und natürlich gibt es immer welche, die kein Interesse haben und die keinen Bock haben. Aber wir haben auch fast jedes Mal wirklich gute Gespräche und Menschen, die zuhören und Menschen, die zumindest so weit offen sind, wenn wir rausgehen und uns mit ihnen unterhalten. Und ich meine, wir sehen Samen aus. Aber Jochen gibt uns auch oft Zeugnis, wie Gott ihn gebraucht, wenn er rausgeht, was er alles erlebt. Und ich meine, wir erleben das mit jungen Menschen auf Praiseland, dass so viele offen sind. In Südafrika, fast alle dieser Jugendlichen haben sich zu Jesus bekehrt, im Kindergottesdienst. Menschen sind offen, Kinder sind offen für Gott. Deswegen ist es so ein wunderbarer Dienst. Und Jesus sagt, die Ernte ist groß. Menschen sind reif, Menschen sind offen für Jesus. Das sollte ein Ansporn für uns sein, das sollte eine Ermutigung für uns sein. Das Problem ist, die Arbeiter sind wenige, sagt Jesus. Also er gibt uns dieses Bild von einem reifen Feld und zu wenigen Arbeitern, um diese Ernte einzubringen. Ein paar wenige, die sich da vielleicht abstrampeln auf diesem Feld, aber die es nicht schaffen, die ganze Ernte, die eigentlich reif wäre, nicht einbringen können. Und das ist eine Tragödie, besonders wenn wir daran denken, dass Jesus Menschen ernten möchte. Das sind Menschen, die gerettet werden würden, die heil werden würden, wenn du und ich verfügbar wären und den Mund aufmachen und Hand anlegen würden. Und da gibt es Menschen, die verloren gehen, wenn wir es nicht tun. Und Jesus sagt, bittet nun, Vers 38, den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Der Herr der Ernte ist Jesus, der Eigentümer des Feldes. Er ist hier am Predigen, durchzieht die Dörfer. Aber selbst er kann nicht alles abernten. Jesus, der menschgewordene Gott in seiner menschlichen, körperlichen Begrenzung. Er konnte nicht allein in alle Dörfer Israels gehen, die gute Nachricht verkündigen, Menschen dienen. Vor ein paar Jahren waren wir auch in Amerika und die Kinder sind krank geworden und dann sind wir zu so einem Ärztezentrum gegangen und da gab es 2 Ärzte und 50 Leute ungefähr, die da im Wartezimmer waren. Wir haben 5 Stunden lang gewartet mit den fiebrigen Kindern, bis wir einen Arzt sehen konnten. Stellt euch vor, hier ist der Arzt Jesu und da sind tausende Menschen, die gern Jesus sehen möchten. Also eine unmögliche Situation für einen Menschen. Deswegen hat Jesus später gesagt, es ist gut, dass ich von euch weggehe, dass ich zurückgehe zum Vater, dass ich wieder ausziehe aus meiner körperlichen Begrenzung hier und ich werde meinen Geist ausgießen und dann werdet ihr größere Werke tun, das heißt mehr Werke tun als ich. Jesus lebt in uns, in seinem Leib, im Leib Christi und er will durch uns wirken in dieser Welt. Jetzt hat er nicht nur einen menschlichen Leib, sondern viele, jeden von uns, jeder Christ. Durch den will er seinen Dienst weiterführen. Und Jesus war dieser Mangel bewusst. Und was ist seine Lösung? Seine Lösung ist Multiplikation. Und was er jetzt tun wird, er wird 12 Männer berufen. Und er verbringt Zeit mit ihnen. Er lehrt sie, er lebt mit ihnen, er lebt ihnen vor. Er nimmt sie mit. Und dann bevollmächtigt er sie und er sendet sie aus. Das werden wir heute sehen. Und er gibt ihnen auch wieder diesen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu Jüngern zu machen. wieder zu multiplizieren. 2. Timotheus 2, da schreibt Paulus an Timotheus: Was du von mir in der Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also Multiplikation. Vielleicht könnte man auch Coaching sagen, um einen modernen Begriff zu verwenden. Und wie läuft so ein Coaching-Prozess ab? Dann nimmst einen mit. Sagst, guck mal, ich tue und du guckst mir dabei zu und dann reden wir nachher drüber. Und dann nächstes Mal nehme ich dich mit und wir tun es gemeinsam und dann reden wir drüber. Und das nächste Mal machst du es du und ich gehe mit und schau dir zu. Und dann unterhalten wir uns darüber. Und dann als nächsten Schritt, wenn du es drauf hast, dann suchst du dir einen Jünger und fängst diesen Prozess von neuem an. Und es wird multipliziert. Und jeder von uns sollte eigentlich einen oder mehrere solche Timotheus haben, denen wir unser Wissen und unsere Erfahrung, auch unsere Gotteserfahrung weitergeben. Dass wir unseren Dienst auch multiplizieren. Unser Ziel ist nicht, dass wir der alleinige Experte auf irgendeinem Gebiet sein wollen. Dass wir uns unersetzbar machen, dass wir unseren Job sichern sozusagen. Leider denken zu viele so. Das ist wie die Welt denkt, so eigennützig. Nicht eine Reich-Gottes-Perspektive. Nee, unser Ziel ist, uns ersetzbar zu machen. Auch als Pastor? Ja, auch als Pastor. Egal welchen Dienst du leitest. Ich war jetzt 3 Wochen nicht da und das Gemeindeleben lief weiter ohne mich. Und das ist gut so, das ist schön so. Wir haben Brüder, die lernen können, wir haben Geschwister, die wahrscheinlich bessere Seelsorger sind als ich und ganz sicher bessere Organisatoren sind als ich. Und das ist so gut und ich freue mich drüber. Die Gemeinde hängt nicht mehr so von mir ab, wie es früher mal war. Und es ist gut, wenn ich krank bin oder vielleicht einen Unfall hätte oder vielleicht sogar abtreten muss irgendwann mal, dann geht die Gemeinde nicht mit mir ein. Und das ist gesund. Das ist gut. Und wir wollen uns multiplizieren. Hey, heißt das, dass du dann abtreten musst, wenn du dich multipliziert hast? Nee, nicht unbedingt. Wenn Gott dich dazu beruft, ja. Wenn er dich nicht dazu beruft, nein. Aber wir sind alle berufen, unseren Dienst, uns selbst zu multiplizieren, unser Wissen, unsere Erfahrung, unsere Gotteserfahrung weiterzugeben. Vielleicht wäre das ein Vorsatz für dieses neue Jahr, wirklich bewusst in einen Nachfolger zu investieren. Zu beten, Herr, zeig mir, wen ich unter meine Fittiche nehmen kann. Hey, gern auch junge Leute brauchen das. Er spricht zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich finde es interessant, wie Jesus vorgeht. Jungs, wir brauchen mehr Arbeiter im Reich Gottes. Betet dafür. Und dann sehen wir Kapitel 10, Vers 1. Als er seine Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und so weiter und so fort. Diese 12, die gebetet haben, die dabei hoffentlich auch sein Herz und seine Perspektive gewonnen haben, die sich eins gemacht haben mit seinem Willen, mit seinem Herzen, dieselben sendet er auch aus. Wunder dich nicht, wenn du selbst die Antwort bist auf deine Gebete manchmal. Wenn du betest, oh Herr, wir brauchen mehr Kindergottesdienstmitarbeiter. Bitte schenk Berufungen, bitte sende Arbeiter in die Ernte aus. Oder Herr, wir brauchen mehr Evangelisten in Grünstadt. Und der Herr spricht vielleicht zu dir und sagt, hey, ich bin froh, dass du drum bittest, ich habe an dich gedacht. Ja, ich berufe dich. Und als er seine 12 herzugerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Das ist auch schön, oder? Wenn er dich beruft, dann musst du das nicht aus eigener Kraft tun, aus deinen begrenzten menschlichen Ressourcen. Und das ist unsere erste Ausrede, oder nicht? Ist doch so, oder? Das hat schon mit Mose so begonnen. Oh Herr, ich kann nicht gut sprechen. Ich bin dazu nicht fähig. Ich hab's nicht drauf. Send einen anderen. Oder Jeremia, ach Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden. Ich bin noch zu jung. Kommt euch das bekannt vor? Hören wir das manchmal? Mir kommt das sehr bekannt vor. Oh, nee, mit Kindern, das liegt mir so nicht ganz. Und ah, ich kann nicht evangelisieren mitgehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah, reden oder lernen, ach nee, das kann ich nicht. Die Wahrheit ist, wir sind alle nicht fähig für den geistigen Dienst. Paulus, und der war intellektuell und geistlich echt eine Granate. Paulus hat gesagt, wer ist fähig für diese Dinge? Wer ist dieser Aufgabe gewachsen? Keiner von uns. Also dieses Gefühl der Unzulänglichkeit, das ist normal im Reich Gottes. Ich fühle mich oft so. Und ist vielleicht auch gut, das macht uns demütig, das hält uns abhängig von ihm. Und ist eigentlich auch kein Wunder, weil Jesus hat uns das gesagt. Er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber Philipper 4, Vers 13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Also lass dich nicht durch deine Unzulänglichkeiten abhalten. Du bist nicht allein. Er ist mit dir. Siehe, ich bin bei euch alle Tage und er will es durch dich und mit dir tun. War unmöglich für die Apostel Jesu Werke zu tun aus sich, aber er gab ihnen Vollmacht, dass er sie dazu aussandte. Die er beruft, die rüstet er auch zu. Also keine Sorge, wenn Gott dir was aufs Herz legt, wenn Gott dir eine Berufung schenkt, dann wird er dir auch geben, was du brauchst dafür. Oft erst, wenn du in der Situation bist, wo du es brauchst, aber er wird dir beistehen. Das ist eine krasse Vollmacht hier, oder? Er gibt den 12 Aposteln Vollmacht und Kraft, dieselben messianischen Werke zu tun, die auch Jesus getan hat. Wow! Das ist große Vollmacht, große Kraft. Das ist wie wenn du eine Atomrakete mit Abschussrampe und dem roten Knopf irgendeinem 16-jährigen Gamer in die Hand drücken würdest, der damit seine Freundin beeindrucken will vielleicht, oder irgendein Hinterwälder, der überhaupt nicht weiß, wie er umgehen soll mit dem Zeug. Oder spürt er das auch? Wenn wir hier lesen, Jesus gab diesen Jungs diese riesengroße Vollmacht, ich meine, können die überhaupt umgehen damit? Nein, werden wir sehen. Hey, aber das waren doch sicher die superreifen, verantwortungsvollen, geistlichen Männer. Ich meine, wem würdest du die Grundlage von Gottes Reich anvertrauen? Mit wem würdest du den Grund legen von Gottes Reich? Oder? Mit ehrwürdigen, reifen, repräsentativen, gut aussehenden Männern, oder? Mit dem Besten von den Besten, mit den berühmtesten Leuten vielleicht, mit großen Lehrern, mit großen Theologen, vielleicht den Hohepriestern, obwohl die waren nicht so super geistlich, gell? Aber vielleicht mit dem Rabbi Gamaliel oder vielleicht mit Nikodemus, der war auch ein Mitglied von dem Hohen Rat und der hatte eine geistliche Ader, der war ein Jünger Jesu. Oder vielleicht mit Leuten, geistlichen Leuten, die was bewegen können. Wie wäre es mit Josef von Arimathea? Jesus hätte gewichtigere Optionen gehabt als die 12, die er ausgesucht hat. Also lass uns mal ansehen, was das für Männer waren, diese 12. Die werden uns hier in 3 Vierergruppen aufgezählt. Lass uns mal die erste ansehen. Vers 2. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder. Also zwei Brüderpaare, die er hier beruft. Wir sehen die vier am Ölberg bei Jesus in Markus 13, wo er ihnen so persönlich Einsicht gibt über sein Kommen als Richter gegen Jerusalem und über seine Wiederkunft. Und vor allem Petrus und Johannes und Jakobus, diese drei sehen wir öfter zusammen. Jesus nimmt sie öfter mal zur Seite. Das war so sein innerster Kreis. Die hat er mitgenommen auf den Berg der Verklärung. Oder als er die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus von den Toten auferweckt hat. Als er im Garten Gethsemane gebetet hat. Da sehen wir dieses apostolische Gebetstreffen, wo sie alle einpennen. Aber was denkt ihr? Diese drei waren doch bestimmt ganz besondere Männer, oder? Ganz besonders geistlich gesinnte, reife Typen. Oder? Na, lass uns mal ansehen. Der erste, der immer zuerst genannt wird, ist Simon Petrus. Petrus bedeutet so viel wie kleiner Fels oder Stein, Felsbrocken, so. Was ein Beiname. Wie war der Petrus? Das war so ein impulsiver, emotionaler Typ. Der Petrus hatte immer was zu sagen. Der war so ein Großmaul, der hat erst geredet und dann gedacht, hat sich oft selbst überschätzt. Wofür ist uns Petrus am besten bekannt? Woran denken wir als erstes? Petrus, das war doch der, der Jesus dreimal verleugnet hat, oder? Oh. Er hat auch seine guten Momente gehabt, als Jesus gesagt hat, wirf dein Netz aus, obwohl er die ganze Nacht nichts gefangen hat, was eh schon peinlich war als Fischer, und kein Mensch wirft tagsüber Netze aus. Er hat gesagt, nee, es macht keinen Sinn, aber auf dein Wort hin will ich mein Netz auswerfen. Und Petrus war derjenige, der auf den See gestiegen ist, als Jesus über den See gewandert ist. Und er war mutig, er war begeistert von Jesus. Und er war derjenige, der die Offenbarung bekommen hat. Was sagen die Menschen, wer ich bin? Du bist der Christus, der Sohn des höchsten Gottes. Wow! Aber gleichzeitig hat er auch große Durchhänge und große Defizite gehabt, oder? Gleich nachdem er diese große Offenbarung bekommen hat, wer Jesus ist, hat Jesus begonnen, über sein Leiden, über das Kreuz zu reden. Ah, jetzt, wo er versteht, wer ich bin, ja? Lass uns ein bisschen tiefer gehen. Und was macht Petrus? Er nimmt seinen Gott beiseite und sagt, nein, nein, das soll doch nicht passieren. Er tadelt Gott. Wie verrückt ist das? Kommt dir das bekannt vor? Ähnliches in der Apostelgeschichte, wo er diese Vision hat von dem Leinentuch mit den unreinen Tieren und der Herr spricht zu ihm, schlachte und iss, und die Antwort von Petrus ist, nein, Herr. Also was ist, entweder ist er der Herr oder du sagst nein. Wir könnten auch an diese Situation im Garten Gethsemane denken, wo der Petrus dem Diener des hohen Priesters das Ohr abgehauen hat. Und Jesus musste schnell nochmal vor seinem Erlösungswerk ein bisschen was reparieren da an dem Ohr wegen Petrus. Oder am Berg der Verklärung, wo er war mit Jakobus und Johannes, und Jesus wird verwandelt und Petrus wusste nicht, was er sagen sollte, also sprach er, ich mag das. Labert drauf los. Würden wir nie tun, oder? Und Gott, der Vater, muss zu ihm sagen, pst, Petrus, halt den Mund. Sei mal kurz still. Das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Hört auf Jesus. Oder Galater 2, wo Paulus uns beschreibt, in der Gemeinde in Galatien. Und Petrus hat so richtig Stress mit dem Paulus gekriegt, weil er geheuchelt hat und sich abgesondert hat von den Heidenchristen, um irgendwie den Judenchristen zu gefallen. Der hat ein Problem mit Menschenfurcht, der Kerl. Also ich würde sagen, so alles in allem so eine sehr durchwachsene Bewertung vom Petrus, oder? Würdet ihr nicht auch sagen? Da war so ein ganz normaler Kerl, so wie du und ich. Also für die Männer jetzt, gell? Mit Höhen und Tiefen. War übrigens ein Fischer. Ganz gewöhnlicher Job. Und dann Andreas, sein jüngerer Bruder. Der Andreas war so ein ruhiger Kerl, der hatte wahrscheinlich nicht viel zu sagen neben Petrus. Wissen nicht viel über ihn. Er war einer der Menschen zu Jesus brachte. Auch den Petrus hat er zu ihm gebracht. Er war ein anständiger Kerl, der Andreas. Wie ist es mit den anderen beiden aus dem Dreierteam, aus dem innersten Team? Johannes und Jakobus waren übrigens Cousins von Jesus. Auch Fischer. Jesus hat auch ihnen einen Beinamen gegeben. Boanerges, die Donnersöhne. In Österreich würde man sagen, die Zwanbingeln. Zwanbingeln, Hitzköpfe. Die zwei Brüder hatten ein Jezwan-Problem. Am besten ist es illustriert in Lukas 9, als sie da durch Samaria gezogen sind. Und ihr wisst, die Samariter und die Juden haben sich nicht so gemocht. Und ein Dorf wollte sie nicht aufnehmen, weil sie Juden waren. Und die zwei kommen zu Jesus und sagen, Jesus, willst du, dass wir Feuer herabrufen auf diese Stadt? Die Jugendherberge Samaria will uns kein Zimmer geben. Also lass uns sie grillen. Ganze Dorf vernichten. Da hatten Jesu Herz nicht ganz so verstanden, gell? Muss ich sie zurechtweisen. Jungs, langsam. Ich liebe Menschen. Ich bin der Retter, nicht der Griller. Und dann gab es noch so einen großartigen Moment in Lukas 9. Da sagt Johannes zu Jesus, Meister, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wir werden ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Jesus, wir haben jemanden Gutes tun gesehen und wir haben ihn gestoppt. Weil der ist nicht in unserer Gemeinde, der ist in der anderen Gemeinde. Und dann gibt es diese wunderschöne Szene in Matthäus 19. Wo die Mütter, die Mamis ihre kleinen Kinder zu Jesus bringen, damit Jesus ihnen die Hände auflegt und sie segnet. Und wir lesen, und die Jünger fuhren sie an. Und es wird dort nicht gesagt, aber ich habe so den Verdacht, dass die beiden Donnersöhne da auch beteiligt waren an der Aktion. Waren so der selbstberufene Ordnungsdienst für den Herrn. Hey, was soll das da, ihr Mamis, mit den Kindern, haut ab, der Meister hat keine Zeit für Kinder, Pipifax und keine Geduld mit den Mamis, keine Wertschätzung für die Kinder, diese kleinen Nervensägen, kein Kinderlärm im Gottesdienst, besten auch die Mamis, keine Mamis im Gottesdienst, die irgendwie rascheln oder Babys füttern oder flüstern oder so. Wir verbannen die alle aus dem Gottesdienst. Und dann fahren wir sie an und weisen sie zurecht. Diese Störfaktoren, die lenken uns ab. Aber Jesus sprach, lass die Kinder und wehrt sie nicht zu mir zu kommen. Denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Den kleinen Nervensägen. Wir können so viel lernen von ihnen. Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Dieser kindliche Glaube, der ist so wunderbar. Und wisst ihr was, sie hatten auch so ein Konkurrenzdenken in dieser Dreiergruppe. Einmal haben der Johannes und der Jakobus ihre Mama zu Jesus geschickt. Und er hat gesagt, oh Jesus, lass doch meine zwei Buben neben dir sitzen, zu deiner Linken und zu deiner Rechten im Reich Gottes. Vizepräsidenten sein. Und ich nehme an, da ging es ein bisschen drum, den Petrus auszuboten bei der Aktion. Aber Jesus hat sie, nachdem er sie mit dem Heiligen Geist erfüllt hat, hat er Johannes zum den Donnersohn, zum Apostel der Liebe geformt. Und Petrus war nicht gleich der Fels, gell? Aber er hat ihn zum Felsen gemacht, zu einem Grundstein seiner Gemeinde, in seinem Reich. Also es gibt Hoffnung, auch für uns. Ich finde das ermutigend. Und es scheint so, dass Jesus diese drei Troublemaker am nächsten bei sich behalten hat. Warum waren die drei in dem innersten Kreis mit Jesus? Ich stelle mir so vor, wie der Lehrer, der sagt, Petrus, Jakobus, Johannes, ihr bleibt jetzt hier bei mir. Das waren die drei schlimmsten wahrscheinlich in der ganzen Klasse. Schauen wir uns die zweite Vierergruppe an. Vers 3. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner. Philippus, von ihm wissen wir nicht viel, außer dass er aus derselben Stadt wie Petrus und Andreas kam. Er war auch einer, der Leute zu Jesus gebracht hat. Dann haben wir Bartholomäus, Bar, der Sohn des Ptolomäus, hieß Nathanael. Und Philippus und Nathanael, die waren Freunde. Erinnert euch an Nathanael? Nathanael war ein Skeptiker. Als Philippus ihm von Jesus erzählt hat, hat er gesagt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Der hatte Vorurteile, könnt ihr euch das vorstellen? Als Christ. Und dann haben wir Thomas den Zweifler. Der gesagt hat, wenn ich nicht meine Hände in das Mal seiner Nägel legen kann und meinen Finger in seine Seite, dann werde ich nicht glauben. Hey, ich glaube nur, was ich sehen kann, was ich spüren kann. Und ich meine, wir müssen ihm zugute halten, als Jesus ihm erschienen ist, hat er sich anbetend niedergeworfen und gesagt, mein Herr und mein Gott. Hat nicht lang rumgefackelt. Thomas und Nathanael waren auch Fischer. Zumindest sehen wir sie mit Simon und Jakobus und Johannes beim Fischen in Johannes Kapitel 21. Und dann haben wir Matthäus, den Zöllner, Levi wird er auch genannt. Er war wahrscheinlich der Gebildetste unter den ganzen Aposteln. Und über ihn haben wir schon gesprochen. Ihr wisst, er war ein korrupter Steuereintreiber. Hat ihn schon kennengelernt. Und ich finde es interessant, Matthäus in seinem Evangelium, er ist der Einzige, der sagt, Matthäus, der Zöllner. Ich glaube, er hat sich gedacht, ich kann es auch immer nicht glauben, dass Jesus mich erwählt hat. Mich, den Zöllner. Den sprichwörtlichen Sünder. Und Jesus hat ihn gebraucht, um dieses Evangelium zu schreiben. Und wir wissen von ihm gar nicht viel mehr als seine Berufungsgeschichte. Dritte Vierergruppe geht schnell, sind ziemlich unbekannt, außer Judas. Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon, der Kananäer und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Also hier haben wir einen zweiten Jakobus, von dem wissen wir eigentlich nichts aus der Bibel. Vielleicht war er ein ruhiger Mensch, ein scheuer Mensch. Dasselbe gilt auch für den Thaddäus, der taucht auch nirgendwo mehr in der Bibel auf, außer in dieser Liste. Vielleicht bist ja auch du eher so eine stille, unauffällige Persönlichkeit. Kriegst deswegen weniger Aufmerksamkeit als die, die ständig die Klappe aufhalten, die Petrusse und die Johannese. Aber sei ermutigt. Gott kennt dich, Gott sieht dich, Gott will auch dich gebrauchen. Hat einen Stein für deinen Namen. Dann haben wir hier Simon, den Kananäer. Heißt entweder er war aus Kana, also dieser Stadt, oder er war ein Eiferer. Kanai bedeutet so viel wie Eiferer. In manchen Übersetzungen wird es mit Simon der Zelot übersetzt. Zelot ist die griechische Version von Kanai. Und es gab Widerstandskämpfer gegen die Römer, die Besatzungsmacht, die sich Zeloten, die Eiferer genannt haben. Das waren die, die sich bis zuletzt gegen die Römer gewehrt haben in Masada, im Toten Meer da unten in dieser Festung, und die lieber Massenselbstmord begangen haben am Schluss, als in die Hände der Römer zu fallen. Also es könnte sein, dass Simon so ein Freiheitskämpfer war, ein Terrorist, würde man heute sagen, gegen die Römer. Damit hätte er sich erstklassig verstanden mit dem Matthäus, der Steuereinnehmer war für die Römer. Das waren so natürliche Feinde. Und dann haben wir zuletzt den Judas Iskariot. Meisten glauben, dass es bedeutet, Isch, Sohn, der Mann aus Kariot, das war ein Dorf in Juda. Und dann wäre Judas der einzige Judäer, alle anderen waren Galiläer. Und für die Großstädter in Jerusalem waren die Galiläer, das waren so die, was sind die einfachen Bauern, die Hillbillies, die einfache Landbevölkerung, auf die so runtergesehen haben. Also keine sehr angesehene Truppe. Eine andere Theorie ist, dass Iskariot von dem Wort Sikaria kommt, was so viel bedeutet wie Dolchmänner, dann wäre er auch einer von diesen Zeloten gewesen, diesen Freiheitskämpfern, diesen Terroristen. Und ihr wisst, Judas Iskariot, er war derjenige, der Jesus verraten hat und der Jesus und seine Gefährten bestohlen hat. Er war der einzige Apostel, der sich disqualifiziert hat und der durch einen anderen ersetzt wurde. Aber das war das A-Team Jesu, das Apostel Dream Team. Ein Großmaul, zwei Choleriker, ein Zweifler, ein Skeptiker, ein dubioser Steuereintreiber, mindestens ein Terrorist und dann noch so ein paar schüchterne Nobodies, die keiner kennt, und Verräter. Menschlich gesehen nicht unbedingt die Elite-Truppe, gell? Eine sehr gemischte Truppe mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlicher Herkunft. Und es ist ein Vorteil eigentlich, wenn man sehr unterschiedlich ist in einem Team, das macht das Team stark, weil dann ergänzen wir uns gegenseitig. Auf der anderen Seite ist es auch herausfordernder, die Einheit zu bewahren, wenn wir sehr unterschiedlich sind, gell? Aber ich meine, die Apostel, die waren ja sicher so reif, dass sie da total drüber gestanden sind, oder? So wie wir, gell? Nee, waren sie nicht. Ihr wisst, die haben bis zum letzten Abendmahl haben sie drum gestritten, wer der Größte unter ihnen ist. Der Beste, der Erste. Die Jungs, die waren so sehr wie wir, dass es fast peinlich ist, gell? Aber zumindest hatten die sicher den geistigen Durchblick, oder? Ja, nachdem der Heilige Geist auf sie gekommen ist und sie in die Wahrheit geführt hat, ja. Aber ich muss euch leider berichten, nach 3,5 Jahren mit Jesus hatten die nicht wirklich so viel geschnallt. Die waren langsame Lerner, sehr langsam. Wie wird dir das gefallen? Mit deinem Lehrling in dieser Jüngerschaftsbeziehung, in der du bist. Du hast 3,5 Jahre investiert in deinen Lehrling. Und der hat nichts geschnallt. Wie wird dir das gefallen? Und ich meine, Jüngerschaft, Mentoring, das ist oft ein mühsamer, ein frustrierender Prozess. Genauso wie Kindererziehung, das ist sich ziemlich ähnlich eigentlich, gell? Die Wahrheit ist, die Leute wachsen langsamer, als uns das lieb ist. Und so ein Jüngerschaftsprozess, der formt immer beide Seiten. Hat der Lehrer auf der anderen Seite, der lernt Geduld und Vergeben und Barmherzigkeit und durchzuhalten, treu zu sein, dran zu bleiben. Wir sind so oft so ungeduldig mit unseren Schäfchen, oder? Die Gott uns anvertraut hat, mit unseren Kindern auch. Aber wenn wir zurückschauen auf unser eigenes Glaubensleben, wir sind auch nicht über die Nacht gewachsen, oder? Wir waren auch nicht die Senkrechtstarter, die reif wiedergeboren wurden. Es war auch ein Prozess. Und der Herr hat mir Dinge anvertraut, wo ich mir heute denke und anderen sage, hey, nee, du bist noch nicht bereit dazu, du musst noch warten hier mit diesem Dienst. Aber dann denke ich zurück, hey, nee, ich war viel unreifer und der Herr hat mir das anvertraut und das fordert mich heraus, Geschwistern was zuzutrauen. Gott traut ihnen was zu. Und ich möchte gerne mit ein paar Versen aus Johannes Kapitel 14 aufschlagen. Schlag das bitte mit mir auf, Johannes Kapitel 14. Wir sind gleich fertig. Lass uns mal sehen, was für einen Durchblick die Jungs hatten. Wir nehmen noch ein paar Verse hier aus Kapitel 13 auch mit. Wir sind hier ganz am Schluss. Das ist jetzt nach dem letzten Abendmahl auf dem Weg in den Garten Gethsemane, wo Jesus verhaftet werden wird. Also das sind jetzt die letzten Unterhaltungen der Apostel mit Jesus. Und lasst uns lesen in Johannes 13, Vers 36. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Da. Johannes 14, Vers 1. Jesus sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Da. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Da. Jesus spricht zu ihm, so lang bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Vers 19, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Jetzt haben wir Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Da. Und Jesus antwortet und sprach, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und ich werde zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ist das nicht verrückt? Das waren die letzten Gespräche. Und die Jungs hatten so viel nicht geschnallt. Hat Jesus nicht eine Engelsgeduld mit diesen Aposteln, wie geduldig er ihnen hier erklärt. Und weißt du was, dieselbe Geduld hat er auch mit dir und mit mir. Und ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar, dass ich nicht der Messias bin, weil ich hätte die Apostel schon lange gefeuert. Und euch auch. Und mich auch. Aber Jesus hat Geduld. Und er geht weiter mit uns und er trägt uns und er lehrt uns. Und würdest du dieser Truppe das Reich Gottes anvertrauen? Ich nicht. Es wäre hier so, als würdest du einem 14-Jährigen deinen Autoschlüssel geben und sagen, hier, ich gebe dir Autorität über mein Reich. Aber Jesus hat es getan. Und er hat mit diesem A-Team sein Reich gebaut. Er kannte ihre Unzulänglichkeiten, aber er wusste, was er durch sie tun kann. Fühlst du dich apostolisch heute Morgen? Fühlst du dich ermutigt? Gott will auch dich gebrauchen. Gott will auch dich zurüsten und dich verändern. Wisst ihr, es gibt eine Sache, die diese Apostel, mit Ausnahme jetzt von Judas Iskariot, gemeinsam hatten. Und es war, sie waren Jesus hingegeben. Sie waren verfügbar für ihn. Es waren jetzt nicht die hellsten Leuchten, aber sie waren verfügbar. Und es gibt keine Begrenzung für das, was Gott durch einen einzigen Menschen tun kann, der ihm völlig hingegeben ist. Durch ganz normale Menschen wie du und ich. Seht, was Gott getan hat durch diese Apostel. Ganze Gemeinde, die existiert, das war die Grundlage. Jesus hat sein Reich gebaut mit ihnen. Und er möchte es mit dir tun. Bist du verfügbar? Bist du dabei? Vielleicht noch zum Abschluss. Hast du dich je gefragt, warum hat Gott diese Apostel erwählt? Warum um alles in der Welt hat Gott uns erwählt als seine Nachfolger? Wenn wir lesen von diesen Jungs und sehen, was Gott durch sie getan hat, wisst ihr was, dann gibt es nur eine Erklärung. Es war Gott. Es war trotz ihnen, nicht wegen ihnen. Und so ist auch mit uns. Es ist wie wenn wir eine Fußballmannschaft zusammenstellen würden und wir würden so die Besten der Welt aussuchen in eine Mannschaft. Manuel Neuer im Tor und vielleicht nehmen wir auch noch den Lewandowski mit von den Bayern und dann Neymar, Ronaldo, Messi, Salah, Griezmann, Pogba, Mbappé, wie sie alle heißen. Und wir stellen hier so das beste Team der Welt zusammen. Was wird passieren, wenn die gewinnen? Was würden wir sagen? Ist kein Wunder, dass die gewinnen. Sind die Besten. Das beste Team. Wer wird die Ehre bekommen? Das Team. Was, wenn der Trainer jetzt sagen würde, okay, wir stellen eine Mannschaft zusammen. Günther, du bist dabei. Markus, ich nehme auch mit. Holger, Rainer, Heiko, Markus, Sabine, Poppy und so weiter. Stell dir vor, er wird uns auswählen. Und dann stell dir vor, wir würden gewinnen. Gegen die roten Teufel. Und ich meine hier jetzt nicht den FCK. Aber Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. In ihm sind wir mehr als Überwinder. Wer wird die Ehre bekommen? Nicht wir. Der Trainer. Alle würden sagen, wow, das ist unglaublich, was der Trainer aus diesen Losern gemacht hat. Wow. Und so bekommt Gott alle Ehre. Und wisst ihr was, wir sind einfach nur Trophäen seiner Gnade und wir gewinnen mit ihm. Bist dabei? Sei geduldig mit dir und mit deinen Geschwistern. Bleib dran an Jesus. Sei verfügbar. Und dann schnall dich an. Gott will dich gebrauchen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du uns erwählt hast. Das ist unglaublich, Herr, weil wir hätten uns selbst nicht ausgesucht, um dein Reich zu bauen. Und Vater, ich danke dir, dass du diese 12 Apostel ausgewählt hast als dein A-Team, weil ich hätte auch die nicht ausgewählt. Aber du hast es uns vorgelebt und vorgezeigt, was du mit normalen, schwachen Menschen tun kannst, mit ihren Stärken, ihren Schwächen. Was du mit schwachen Menschen tun kannst, die du füllst mit deinem Geist. Und Herr, hier sitzen wir am Anfang dieses neuen Jahres. Und so wollen wir wie Jesaja sagen, hier bin ich. Sende mich. Gebrauche mich. Ich will verfügbar sein. Und Herr, wenn du irgendwas Gutes durch mich tun kannst, dann soli Deo Gloria, dir allein die Ehre, Gott. Allein die Ehre. Lass uns so leben dieses Jahr. Füll uns, gebrauche uns. Ich wünsche mir, dass du dich verherrlichst und dass du Ehre bekommst. Durch unser Team hier, durch diese geistliche Familie, die wir sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns zusammengestellt hast. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier mit im Team ist. Und ich danke dir für die Gnade, dass ich mit dabei sein darf. In deinem Team, Jesus. So ein Vorrecht. Haben wir nicht verdient. Danke für deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.